Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Sina Fröndrich und wir schauen uns heute an, wie sich Pflegeheime im Bau verändern, weil die Bewohner älter und pflegebedürftiger werden. Welche Ideen Architekturbüros haben, das ist ein Thema bis 14 Uhr. Und ein Zahlungsinstrument für europäisch-iranische Geschäfte und was eigentlich daraus geworden ist. Wir beginnen aber in Brandenburg, ein Weltkonzern für Grünheide. Als der Elektroautobauer Tesla Ende des Jahres bekannt gab, dass er nach Brandenburg kommt, da war die Aufregung groß in dem Bundesland. Heute nun hat der Finanzausschuss des Landtags den Kaufvertrag für das Grundstück gebilligt, auf dem die Tesla-Fabrik entstehen soll. 13,50 Euro pro Quadratmeter soll Tesla wohl zahlen. Im angrenzenden Gewerbegebiet, da liegt der Rechtwert deutlich höher, nämlich bei 40 Euro pro Quadratmeter. Noch ist nichts unterschrieben. Doch in Brandenburg setzt man alles daran, die Tesla-Fabrik zu bekommen. Ja, und auch an der Börse gibt es gerade einen kleinen Tesla-Hype. Der Elektroautobauer ist inzwischen mehr wert als GM und Ford zusammen. Markus Schuler berichtet.
Die US-Anleger lieben den amerikanischen Autobauer. Nur so lässt sich der Kurs und damit Wertanstieg von Tesla erklären. Und das, obwohl das Silicon Valley-Unternehmen deutlich weniger Fahrzeuge herstellt als die überflügelte Konkurrenz. Jetzt kommt Tesla also auf eine Marktkapitalisierung von rund 89 Milliarden Dollar, 2 Milliarden mehr als GM und Ford zusammen. GM hat einen Börsenwert von 50 Milliarden, Ford kommt auf 37 Milliarden. Schaut man sich aber die Absatzzahlen an, dann hinkt Tesla stark hinterher. GM und Ford haben im vergangenen Jahr jeweils mehr als 2 Millionen Fahrzeuge allein in den USA ausgeliefert. Befeuert wird der schier blinde Glaube an die Tesla-Aktie von einem überraschenden Gewinn im dritten Quartal. Außerdem gibt es Fortschritte in einer neuen Fabrik in China und ermutigende Auslieferungszahlen im vierten Quartal.
Tesla als Börsenliebling und auch insgesamt ist die Stimmung an den Börsen gerade ziemlich gut. Es ist sogar die Rede von neuen Rekordständen. Dorothee Holz ist für uns in Frankfurt am Main an der Börse. Alle Sorgen rund um die Golfregion abgeschüttelt?
Nein, für eine Entwarnung ist es absolut zu früh. Aber die Aktienmärkte erweisen sich als sehr widerstandsfähig und vor allem sehr hoffnungsvoll, dass tatsächlich eine Eskalation und im schlimmsten Fall ein Krieg verhindert werden kann. Die Rede von Donald Trump gestern Abend, die war extrem wichtig, hat die Nerven beruhigt, weil er kein weiteres Öl ins Feuer gegossen hat. Das hat dem DAX schon gestern kurz vor Handelsschluss einen kleinen Schub gegeben, heute früh einen großen. Der DAX hat sich bis auf 85 Punkte seinem bisherigen Allzeithoch von 13.596 Punkten genähert. Das wichtigste deutsche Börsenbarometer hat sich davon aber wieder etwas entfernt. Der DAX notiert bei 13.475, ein Plus von 1,2%.
Und sehen Sie gegensätzliche Tendenzen beim Gold und beim Öl?
Ja, absolut, denn die Risikofreude ist gestiegen. Das bedeutet, dass man aus den sogenannten sicheren Häfen sich zurückzieht, auch aus dem Gold. Der Goldpreis ist ziemlich stark zurückgegangen, um 32 Dollar auf 1550 Dollar. Der Ölpreis rutschte schon gestern während der Trump-Rede um 4% ab, bleibt auf dem Niveau. Nordseeöl kostet gut 65 Dollar, US-Leichtöl weniger als 60.
Dabei ist es ja eigentlich so, dass es gerade von Seiten der Konjunktur nicht gerade die besten Daten gibt oder wir da eher ein gemischtes Bild bekommen.
Ja, es gibt viel Schatten und nur wenig Licht, so kann man es zusammenfassen. Die Daten stammen alle vom letzten November. Da musste die deutsche Industrie einen herben Auftragsrückgang verkraften. Die Exporte gingen im Vergleich zum Vorjahresmonat um fast 3% zurück. Deutlich stärker als erwartet. Nur die Produktion lässt ein wenig hoffen. Deutsche Unternehmen haben im letzten November ihre Produktion um mehr als 1% hochgefahren. Ja, ist das ein Hoffnungsschimmer? Das habe ich Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer vor der Sendung gefragt.
Das war jetzt nur der Monatswert. Wenn ich mir den Trend anschaue, dann sehe ich nach wie vor, dass der abwärts gerichtet ist, und zwar seit anderthalb Jahren. Da ist noch keine Trendwende nach oben zu sehen bei der Industrieproduktion.
Das war das Jahr 2019. Aber heißt das auch, dass man das genauso auf das Jahr 2020, also auf dieses Jahr, hochrechnen kann?
Nein, das können Sie nicht. Da müssen Sie andere Indikatoren sich anschauen, zum Beispiel die Auftragseingänge, das IFO-Geschäftsklima. Das erlaubt es Ihnen, so 3 Monate nach vorne zu schauen. Bei den Auftragseingängen sehen wir glücklicherweise seit dem Frühjahr letzten Jahres, dass der freie Fall der Auftragseingänge zu Ende ist und dass wir eine Seitwärtsbewegung sehen. Wir sehen auch eine Seitwärtsbewegung beim IFO-Geschäftsklima seit dem Herbst vergangenen Jahres. Und das deutet darauf hin, dass der freie Fall der harten Zahlen der Industrieproduktion in den kommenden Monaten sich verlangsamen sollte und dass wir dann vielleicht im Frühjahr dann auch ja eine Seitwärtsbewegung sehen in der Industrieproduktion.
Seitwärtsbewegung ist so ziemlich das Gegenteil von kräftigem Aufschwung.
Was danach kommt, glaube ich, wird auch kein kräftiger Aufschwung sein, sondern allenfalls eine blutleere Aufwärtsbewegung, weil einfach ja zu viel Gegenwind da ist für die Weltwirtschaft und speziell auch für die deutsche Industrie.
Den Gegenwind hat auch die Weltbank ausgemacht, die ihre Wachstumsprognose für 2019, 2020 gesenkt hat. Gingen wir auf diesen Gegenwind ein? Wir haben einen dramatischen Jahresauftakt erlebt mit der Eskalation am Persischen Golf. Wie hoch sehen Sie da die Risiken?
Also die Risiken halte ich für begrenzt. Wir haben ja seit vielen, vielen Jahren diese Konflikte im Nahen Osten. Und Präsident Trump und auch die Iraner letztlich haben ja deutlich gemacht, dass sie beide keinen offenen Krieg wollen. Und solange es keinen offenen Krieg mit einer Schließung der Straße von Hormuz gibt, solange hat das keine negativen Auswirkungen auf die Weltwirtschaft als Ganzes.
Wir haben noch ein großes Thema, das dieses Jahr auch noch beschäftigen wird, auch wenn es ein bisschen zur Ruhe gekommen scheint. Das ist der Brexit. Heute stimmt das Unterhaus über das Brexit-Abkommen ab. Frau von der Leyen hat sich mit Johnson getroffen. Man signalisiert nach außen, wir haben gut geredet. Gibt es dieses Jahr, Ende des Jahres, tatsächlich einen Brexit mit Abkommen?
Also ich glaube, dass beide Seiten fest entschlossen sind, und das haben Sie auch noch mal bekräftigt jetzt vor kurzem, dass beide Seiten ein umfassendes Freihandelsabkommen wollen. Das Problem ist nur, dass sie dafür nur noch 11 Monate haben. Und die Zeit reicht nicht. Boris Johnson hat aber ausgeschlossen, bis zur Jahresmitte zu beantragen, eine Verlängerung der Verhandlungszeit. Von daher könnte es sein, dass wir am Jahresende nicht genug Zeit haben, dann kein Freihandelsabkommen haben und dann einen harten Brexit durch die Hintertür. Das ist ein Risiko. Ich glaube aber, dass Boris Johnson seine Meinung ändern wird, um dieses Risiko abzuwenden. Ich glaube, am Ende wird er Ende Juni zum letztmöglichen Termin die EU bitten um mehr Zeit, sodass ich denke, dass es nicht zu einem harten Brexit Ende 2020 kommt.
Handelsstreit, einigermaßen positive Signale. Kommende Woche soll das Teilabkommen mit China unterschrieben werden. Ist der Handelskonflikt damit vom Tisch?
Nein, überhaupt nicht, denn die Amerikaner wollen den wirtschaftlichen und politischen Aufstieg Chinas verhindern und dazu benutzen sie Protektionismus als Waffe. Dieses Thema kommt wieder, spätestens nach der amerikanischen Präsidentschaftswahl. Übrigens auch, wenn ein Demokrat das Rennen macht, auch die neigen mittlerweile zum Protektionismus.
Das war ja Jörg Krämer von der Commerzbank. Also die Risiken bleiben seiner Ansicht nach doch ziemlich groß.
Dann schauen wir jetzt noch auf einzelne Unternehmen. Wir schauen ja jeden Tag eigentlich im Moment auf die Lufthansa. Wie ist die Entwicklung heute?
Ja, die Lufthansa hat ja wie andere Airlines auch diese Woche sehr stark auf den Ölpreis reagiert. Die Entspannung am Ölmarkt führt zu einem deutlichen Kursplus von 3%. Die Aktien Spitzenreiter.
Und die Klimaschutzbewegung Fridays for Future nimmt den Siemens-Konzern ins Visier. Mit welcher Kritik?
Sie wirft Siemens vor, Umweltsünder zu sein. Der Münchner Konzern soll eine Zugsignalanlage für ein riesiges Kohlebergwerk in Australien liefern, eines der größten der Welt. Seit Jahren kämpfen Umweltschützer dagegen und in Deutschland fordert die Fridays for Future-Bewegung Siemens auf, das Projekt zu stoppen. Morgen trifft sich Siemens-Chef Käser mit der Aktivistin Luisa Neubauer. Man darf sehr gespannt sein. Noch der Euro fällt auf 1,11 Dollar und bei Anleihen sind die meisten öffentlichen Anleihen verbilligen sich bis zu 1,57 Euro. Die Umlaufrendite steigt um 4 Basispunkte auf -0,25%.
Dorothee Holz war das mit dem Börsenbericht. Der Handel an den Börsen also wieder etwas entspannter. Die Sorgen rund um die Golfregion sind kleiner geworden. Die USA verzichten auf weitere militärische Schritte. Aber es wurden erneut Wirtschaftssanktionen gegen den Iran angekündigt. Und schon jetzt leidet die iranische Wirtschaft unter den geltenden Sanktionen. Einige EU-Länder, darunter auch Deutschland, wollten deswegen ein Instrument schaffen, das es europäischen Firmen erlaubt, trotz Sanktionen Geschäfte mit dem Iran zu machen. Wie steht es eigentlich um dieses Zahlungssystem? Dieser Frage ist Peter Kapern nachgegangen.
Fast genau ein Jahr ist es her, dass Vollzug gemeldet wurde. Jeremy Hunt war es, der damalige britische Außenminister, der berichtete, dass 3 europäische Staaten, nämlich Deutschland, Frankreich und Großbritannien, ein Special Purpose Vehicle gegründet hätten.
We, the E3, have registered a Special Purpose Vehicle, which when operational, will support legitimate trade between Europe and Iran.
Der legitime Handel mit dem Iran solle dadurch gefördert werden, weil die USA alle Unternehmen, ganz gleich welcher Nation, mit Sanktionen bedroht hatten, sollten sie weiterhin Geschäfte im Iran abwickeln. Die Europäer suchten also nach einem Instrument, um das Versprechen, dem Iran einen wirtschaftlichen Aufschwung zu ermöglichen, trotz der Sanktionsdrohungen aus Washington einhalten zu können. Das Special Purpose Vehicle heißt heute INSTEX, eine Abkürzung für Instrument in Support of Trade Exchanges, also Instrument zur Unterstützung des Handels. Adresse: Rue de Bercy 139 in Paris. Wirkung: sehr überschaubar.
Leider ist INSTEX bisher weitgehend wirkungslos geblieben,
sagt Sven Giegold, der grüne Europaabgeordnete. INSTEX soll die Rolle der Banken im Handel mit dem Iran übernehmen, weil die Finanzhäuser sich wegen der US-Sanktionsdrohungen weigern, solche Geschäfte noch abzuwickeln. Wie bei einer Clearingstelle sollen Rechnungen aus dem Import und Export über INSTEX ausgeglichen werden, ohne dass Geld hin und her transferiert werden muss. Noch sind keine Geschäfte über INSTEX abgewickelt worden. Im Auswärtigen Amt heißt es aber, die ersten Transaktionen seien auf europäischer Seite vorbereitet. Die iranische Seite sei allerdings noch dabei, einige technische Vorkehrungen zu treffen. Immerhin, im Dezember erst haben sich 6 weitere EU-Staaten der Organisation angeschlossen, wissend, dass INSTEX nur langsam und nur eine begrenzte Wirkung entfalten kann. Die Institution war von Anfang an mit überzogenen Erwartungen konfrontiert. Kein multinationaler Konzern, der um seine Geschäfte auf dem US-Markt fürchten muss, würde sich darauf einlassen, über INSTEX weiter Handel mit dem Iran zu betreiben. Trotzdem wurde genau dies von INSTEX erwartet. Aber zumindest für Unternehmen, die nur Geschäfte im Iran und keine in den USA abwickeln, könnte INSTEX eine gute Unterstützung sein, so die Überzeugung in Brüssel. Daniel Kaspari, Chef der deutschen Unionsabgeordneten im Europaparlament.
Deswegen war INSTEX ein Symbol, ein sehr, sehr wichtiges Symbol. Aber Sie können sich vorstellen, die Zahl der Firmen, die Iran-Geschäft macht, aber nicht USA-Geschäft macht, die hält sich sehr in Grenzen.
Trotzdem gibt es in Brüssel niemanden, der einem Ende von INSTEX das Wort reden würde. Ganz im Gegenteil. Um Teheran im Atomabkommen zu halten, fordert Sven Giegold weitere Initiativen zur Rettung des Handels mit dem Iran.
Zum Beispiel könnte Iran ein Interesse daran haben, seine Rohstoffexporte über eine staatliche Handelsgesellschaft abzuwickeln, an der sich die Europäer beteiligen. Ein solches Instrumentarium wäre wesentlich fester gegenüber Sanktionsdrohungen als das INSTEX-Instrumentarium bisher,
sagt der grüne Europaabgeordnete Sven Giegold. Ein europäisches Zahlungssystem für den europäisch-iranischen Handel, eine Idee, die nicht so wirklich funktioniert. Die iranische Wirtschaft jedenfalls ist angeschlagen und es gibt kaum mehr Verbündete, die noch mit dem Land handeln. In der Vergangenheit wichtig für den Iran war China. Beide Länder sind politisch und wirtschaftlich eng miteinander verbunden. Und wie sehr, das berichtet unser Peking-Korrespondent Axel Dorloff.
China pflegt mit dem Iran traditionell enge Wirtschaftsbeziehungen. Vor 3 Jahren haben beide Länder vereinbart, ihren Handel bis 2026 mehr als zu verzehnfachen, auf über 500 Milliarden Euro. China ist bereits jetzt der größte Handelspartner Irans und auch weltgrößter Importeur von Öl und Gas. Die Golfstaaten sind dabei Hauptlieferanten. Jegliche Destabilisierung im Nahen Osten kann deshalb zum Problem für Peking werden, sagt Nahostexperte Li Gofu, Professor am China-Institut für internationale Studien.
China certainly is one of the main importers.
Ohne Frage ist China einer der größten Importeure von Öl aus der Golfregion. Mehr als die Hälfte unseres Öls kommt von dort. Außerdem ist die Region für Chinas Projekt der neuen Seidenstraße von zentraler Bedeutung. Daher mahnen wir zur Besonnenheit und fordern besonders die USA auf, ihre Macht nicht zu missbrauchen. Das kann sonst zum Krieg führen.
Auch nach dem Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran hat China sein Engagement dort weiter intensiviert. Während die Sanktionspolitik der USA europäische und auch deutsche Unternehmen dazu bewogen hat, aus dem Iran wegzugehen, haben chinesische Investoren profitiert. Auch weil China seine Geschäfte mit dem Iran über sein eigenes Bankensystem abwickeln kann. Wenn aber die Energieversorgung aus dem Golf beeinträchtigt wird, schadet das direkt der chinesischen Wirtschaft. Auch deshalb plädiert der chinesische Botschafter bei der UN, Zhang Jun, für eine diplomatische Lösung. Die Kooperation ist längst nicht nur wirtschaftlicher Art. Gemeinsam mit Russland hat China eine Sicherheitserklärung der UN blockiert, in der die Erstürmung der US-Botschaft in Bagdad an Silvester verurteilt wird. Der Grund: Darin wurde auf die anschließende Tötung des iranischen Generals Soleimani nicht eingegangen. Das sei unmöglich, hieß es aus chinesischen Kreisen.
China als wichtiger Partner für den Iran, Axel Dorloff berichtete. Innenpolitisch steht in China derzeit etwas anderes auf der Agenda und das ist Schweinefleisch. Rund um das bevorstehende Neujahrsfest ist die Nachfrage danach besonders groß. Allerdings hat die afrikanische Schweinepest zuletzt die Preise deutlich steigen lassen. Die chinesische Führung hält dagegen, indem sie heute erneut tausende Tonnen Schweinefleisch aus staatlichen Tiefkühllagern auf den Markt bringt. Steffen Wurze erklärt.
Das, was für viele Menschen in Deutschland der regelmäßige Blick auf den Benzinpreis ist, ist in China der Blick auf den aktuellen Preis für Schweinefleisch. Bereits ein Anstieg um nur wenige Prozentpunkte lässt viele Verbraucher in China nervös werden. Denn Schweinefleisch ist in der Volksrepublik eines der wichtigsten Grundnahrungsmittel. Die Folgen der afrikanischen Schweinepest, die seit mehr als einem Jahr in China grassiert, waren entsprechend verheerend für das Land. Nach Medienberichten hat China im Zuge der Tierseuche etwa die Hälfte seines Schweinebestandes verloren. Der Preis für Schweinefleisch in China hat sich binnen eines Jahres etwa verdoppelt. Yu Weidong vom Shanghaier Fleischhandelsunternehmen Chenroy International. Zurzeit steht in China zu wenig Schweinefleisch zur Verfügung. Wir bekommen die Lage aber nun besser in den Griff. Durch zusätzliche Einfuhren aus dem Ausland und auch die Eindämmung der Schweinepest durch die Behörden funktioniert nun besser. Um die Preise kurz vor Beginn des chinesischen Neujahrsfestes zumindest etwas zu stabilisieren, geben die Behörden heute weitere 20.000 Tonnen aus den staatlichen Schweinefleischreserven frei. Denn rund um das in gut zwei Wochen beginnende Neujahrsfest steigt der Bedarf nach Schweinefleisch in ganz China nochmal. Seit den 70er Jahren lagert der chinesische Staat Schweinefleisch in Tiefkühllagern, um auf Preisschwankungen reagieren zu können.
Aus Shanghai, Steffen Wurzel. Die Pflege älterer Menschen hat sich in den vergangenen Jahrzehnten verändert. Früher gingen sie mit Ende 60 ins Pflegeheim. Heute erfolgt das meist später. Es wird länger zu Hause betreut und die Menschen sind auch einfach länger fit und gesund. Die Folge: Die Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen werden älter und meist sind sie dann auch pflegebedürftiger. Und darauf muss sich nicht nur das Personal einstellen, auch der Bau von Pflegeheimen sollte neu gedacht werden. Worauf bei der Architektur geachtet wird, das hat sich Vivian Leuer angeschaut.
Hier ist der Eingang, nicht nur der Eingang ins Gebäude, auch symbolisch der Eingang.
Peter Kaufmann steht im hellen Eingangsbereich des Memory-Zentrums in Neuss. Das Pflegeheim hat sich auf Menschen mit Demenz spezialisiert. Kaufmann, der Leiter des Zentrums, zeigt auf eine Art Rezeption.
Das ist der Erstkontakt, den wir haben. Und von dort geht es halt eben dann ins Gebäude rein.
Kaufmann läuft einen langen, breiten Flur entlang, der an zwei lichtdurchfluteten Innenhöfen vorbeiführt.
Dann haben wir hier den ersten Innenhof, Marktplatz. Dort ist dann auch Restaurantbetrieb im Sommer.
Bestanden Pflegeheime noch vor 20, 30 Jahren aus engen Fluren und vielen geschlossenen Räumen, werden sie heute vor allem offen und hell gestaltet. Große Fensterfronten, offene Gastronomiebereiche, die Bewohner sollen teilhaben am Leben.
Wir haben hier auch viele Angebote für das Quartier hier.
Es gibt Konzerte, Nachmittagscafé oder besondere Feiern, zur Weihnachtszeit zum Beispiel. So können zukünftige Bewohner das Haus kennenlernen und auch die Nachbarschaft wird gestärkt, sagt Kaufmann. Heutzutage gilt in der Pflege ambulant vor stationär. Menschen werden, solange es geht, zu Hause gepflegt, auch weil in Deutschland Pflegeplätze fehlen.
Ich gehe davon aus, dass viele, die jetzt in den Heimen sind, in 10 Jahren nicht mehr in den Heimen sein werden, weil da dann wirklich nur noch die Schwerstpflegebedürftigen sein werden.
Auf diese Veränderungen muss sich nicht nur die Pflege einstellen, sondern auch die Architektur. So müssen zum Beispiel die Wege breiter werden, um bettlägerige Patienten transportieren zu können. Das gesamte Haus muss rollstuhlgerecht und hell sein. Denn mit dem Alter lässt bei vielen auch die Sehkraft nach. Im Süden von Düsseldorf baut die Caritas gerade ein neues Pflegeheim. Es soll in wenigen Wochen eröffnet werden.
Wir sind jetzt hier im zentralen Eingangsbereich.
Architekt Markus Schmale steht vor einer mit Baufolie zugehängten gläsernen Schiebetür. Ihm gegenüber erstreckt sich ein lichtdurchfluteter Innenhof, zu allen Seiten durch bodentiefe Fenster geöffnet.
Also Sie können hier einen kompletten Rundgang laufen. Das heißt, Menschen mit Wahrnehmungsdefiziten haben oft auch das Bedürfnis, Bedürfnis, viel zu laufen. In der Pflege ist es natürlich wichtig, dass diese Menschen dann auch wieder ein Endziel haben.
Dieser Rundlauf erleichtere auch die Arbeitsabläufe, erklärt der Vizechef der Caritas Düsseldorf, Thomas Salmen.
Auf dieser Runde können Sie 2-3 Sachen mit erledigen, während Sie da in die Sackgasse laufen und wieder zurück müssen, um dann wieder neu in die nächste Sackgasse zu starten.
Mit da meint Salmen das alte Haus in direkter Nachbarschaft. Dort sind die Wege komplizierter. Wenn das Pflegepersonal zum Beispiel Medikamente verteilt oder auf einen Zimmerruf reagiert, muss es viel längere Strecken zurücklegen. Das Gebäude ist aus den 60ern und entspricht nicht mehr den heutigen, auch gesetzlichen Standards. Die Zimmer sind zu klein, haben oft keine eigenen Bäder und das Haus ist insgesamt zu verwinkelt und dunkel.
Die Architektur muss schon darauf achten, dass man sich natürlich emotional total wohlfühlt. Ja, sie braucht vor allen Dingen sehr viel Licht.
Im Neubau sind Wände, Böden und Möbel deshalb in hellen Farben gehalten, die Zimmerfenster groß. Sie öffnen den Blick auf das lebendige Umfeld des Stadtteils, einen Schulhof, einen Park, einen Supermarkt. So können selbst bettlägerige Menschen am Leben teilhaben, erklärt Architekt Schmale.
Das ist ganz wichtig, dass Häuser vor allen Dingen methodisch so aufgebaut sind, dass man Menschen auch wieder mobilisiert. Also man verpfarrt sie nicht, sondern man mobilisiert sie, dass sie aktiv an Leben auch wirklich teilhaben können und dürfen.
Auch im Memory-Zentrum in Neuss haben die Betreiber darauf Wert gelegt, die überwiegend dementen Bewohner zu aktivieren. Dafür wurden im Gebäude spezielle Bereiche gebaut, sogenannte Kabinette, erklärt Einrichtungsleiter Kaufmann.
Das ist unser Fußballkabinett. Ja, da steht ein Kicker, da sind Klappstühle. Und dort kann man halt eben dann die Situation nachstellen, ich bin im Stadion. Da gibt es Bratwurst mit Brötchen.
Außerdem gibt es eine Art Strandbad mit Strandkörben und Sand und ein Waldkabinett.
Vivien Leue über den veränderten Bau von Pflegeheimen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf Antrittsbesuch in London. Da ging es gestern natürlich auch um den Brexit. Und das ist ein Thema in der Wirtschaftspresseschau. Die Kommentatoren erwarten alles andere als einfache Verhandlungen über die künftigen Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien.
Mit dem EU-Austritt am 31. Januar beginnt ein neues Brexit-Drama, prophezeit die Süddeutsche Zeitung. Die Verhandlungen werden weitaus härter als jene über den Austrittsvertrag. Qua Wirtschaftskraft sitzt die EU zwar nach wie vor am längeren Hebel, doch sobald es um ein Freihandelsabkommen nach dem Brexit geht, werden die unterschiedlichen Interessen auflammen. Boris Johnson kennt die alten Freunde in der EU. Der britische Premier wird sie auf eine harte Probe stellen. Er wird versuchen, die Union zu spalten. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung betont, zu einer guten Partnerschaft gehört ein umfassendes Freihandelsabkommen. Wenn man sich darauf nicht einigen kann, verlieren beide Seiten. Die EU-Volkswirtschaften stehen am Rande einer Rezession. Neue Handelshemmnisse würden auch der deutschen Wirtschaft schwer schaden. Brüssel sollte sich flexibel zeigen. Wenn man darauf beharrt, dass die Briten die umfassende EU-Regulierung punktgenau weiterbefolgen, werden die Verhandlungen schnell feststecken. Der Brexit könnte für die EU auch eine gute Gelegenheit sein, mal über Regulierungsabbau nachzudenken. Die Tageszeitung Taz aus Berlin beschäftigt sich mit der am Dienstag in Betrieb genommenen Gaspipeline Türkstream von Russland durch das Schwarze Meer an die türkische Küste. Dies sei ein weiterer Schritt der Türkei Erdogans weg vom Westen und hin zu Russlands Präsident Putin. Zwar wurde die Pipeline schon vor langer Zeit geplant, doch ihre Fertigstellung kommt nun zu einem denkwürdigen Zeitpunkt. Mit Türkstream wird die Ukraine neben der fast fertig gebauten Nord Stream 2 Pipeline erneut umgangen, was Putin gerade jetzt besonders willkommen ist.
Das war unsere Wirtschaftspresseschau. In Berlin gibt es das solidarische Grundeinkommen, allerdings wird es nicht sehr häufig nachgefragt. Das ist ein Thema gleich bei Deutschland heute nach den Nachrichten um 2:10. Damit endet Wirtschaft am Mittag. Mein Name ist Sina Fröndrich.